Die ARD-Themenwoche Stadt-Land-Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause?
SWR 2 Tandem.
Hallo, mein Name ist Viktoria Merkulova. Auch SWR 2 Tandem beteiligt sich an der Themenwoche Stadt-Land-Wandel. Bisher haben wir eher aufs Land als auf die Stadt geschaut. Also zum Beispiel hatten wir über einen Dorfladen im Hunsrück gesprochen, über eine alternative Lebensgemeinschaft im Schwarzwald und über die Zukunft des Bauens. Heute geht's in die Stadt. Aber auch da bleiben wir draußen im öffentlichen Raum. Den haben viele Menschen vor allem zu Beginn der Pandemie ja ganz neu zu schätzen gelernt. Trifft man sich nicht zu Hause oder in einer Bar, geht man raus. Aber draußen zu sein in Deutschland ist nicht immer so einladend. Zu viele Autos, zu wenig Sitzgelegenheiten, zu wenig Plätze und Grünflächen. Der Landschaftsarchitekt Thomas Fenner will Innenstädte lebenswerter machen. Hallo, Herr Fenner.
Hallo, Frau Merkulova.
Sie sind geschäftsführender Gesellschafter des Büro Grün-Grau in Düsseldorf und auch Honorarprofessor für Freiraum und Landschaft an der Hochschule dort. Mal jetzt passend zum Motto der Woche gefragt, Stadt oder Land?
Für mich? Ja. Beides. Also ich habe den großen Vorteil, dass ich ein Haus in der Innenstadt in Düsseldorf habe, also krasse Innenstadt. Total befestigt, komplette Urbanität und ich habe aber mein Büro auf dem Land mit einer schönen Villa mit Blick ins Grün. Also ich habe beides, das ist sehr angenehm.
Und Sie können sich nicht entscheiden, was Sie lieber haben?
Nein, das ist situationsabhängig. Ich glaube, mal Stadt, mal Land, beides, weil ich eben beides auch habe.
Das ist natürlich Luxus.
Das ist kompletter Luxus, ja.
Wie sieht's aus mit Auto oder Fahrrad? Können Sie sich da entscheiden?
Ja, ganz eindeutig. Ich gehe zu Fuß am liebsten, dann fahre ich Auto. Ich hasse Fahrradfahren. Das liegt aber daran, dass ich eigentlich aus dem Sauerland komme und ich kenne noch das Klapprad mit der Eingangsschaltung. Und wenn Sie bei uns im Sauerland mal als Kind Klapprad gefahren sind, dann wissen Sie, dass das durchaus anstrengend ist. Wahrscheinlich habe ich daher die negative Prägung. Aber ich verstehe Radfahrer und ich mag Radfahren eigentlich auch sehr gerne, bin selber aber nicht so.
Und Sie gestalten und konzipieren ja auch Wege für Radfahrer, also müssen Sie ja sie irgendwie lieben lernen.
Na, ich liebe die schon, also meine ganzen Freunde sind exzessive Radfahrer, die teilweise komplett aufs Fahrrad umgestiegen sind, die ihr Auto abgeschafft haben. Wir machen alles, sowohl Fußgänger, Radfahrer wie auch den verhassten Autofahrer.
Darüber sprechen wir gleich und auch darüber, wie unsere Innenstädte heute aussehen. Welche Zukunftsprojekte geben uns mehr Lebensgefühl? Was machen wir mit den Autos, die in den Städten immer mehr werden? Das alles besprechen wir hier bei SWR 2 Tandem. Zuerst gibt's Musik vom Sänger J.W. Francis aus Oklahoma in den USA. Der Track heißt New York. One, two, three, four. J.W. Francis, New York heißt der Song. Herr Fenner, wie lebenswert finden Sie denn New York?
Ja, ist sehr lebenswert. Ich denke mal, es ist eine der drei Traumstädte, die man eigentlich haben kann. Es ist eine sehr schöne Mischung und eben das multikulturelle mag ich sehr gern und es ist halt hochverdichtet und trotzdem irgendwie nett. Und es gibt ja auch ein ganz tolles grünes Projekt mit dem Highline Park, was so weltweit in aller Munde ist, mit dieser aufgelassenen Eisenbahnstrecke, die total begrünt ist. Und in 10 Meter Höhe gehen sie durch Manhattan ganz anders. Sie erleben die Stadt einfach viel, viel grüner und viel netter ohne Autoverkehr.
Nun ist in den USA oder in New York ja die Architektur etwas anders als bei uns in vielen deutschen Städten. Was macht denn für Sie eine Innenstadt jetzt hier bei uns besonders lebenswert?
Ja gut, wir haben ja eine ganz andere Tradition. Amerika ist 200-300 Jahre alt, hat im Prinzip geplante Städte mit strukturierten Stadtgrundrissen. Und wir haben ja im Prinzip ja, wir haben schon das Mittelalter gehabt, wir haben die Städte viel, viel früher. Wir haben eigentlich eine 2000-jährige Geschichte an Stadtstrukturen. Und das sieht man den Städten eben auch an. Also wenn Sie sich die Innenstädte in Deutschland angucken, sind es eben sehr viel unregelmäßige Stadtgrundrisse mit ganz unterschiedlichen Stadtstrukturen. Und das ist dann eben dieser europäische Städtebau mit diesen Quartieren, mit diesen Blockbebauungen, die wir alle kennen, die wir, glaube ich, alle lieben. Und das ist das Interessante an der europäischen Stadt, dass sie eben extrem abwechslungsreich ist.
Sie sind Landschaftsarchitekt und haben ein Büro, da gestalten Sie in ganz Deutschland Stadträume. Für mich klingen diese Begriffe oder Wörter Landschaftsarchitekt, Stadträume sehr abstrakt. Ich stelle mir viele lange Tische vor, auf denen Zeichnungen liegen. Und sonst noch, was machen Sie als Landschaftsarchitekt genau? Wie sieht so eine Woche bei Ihnen aus?
Ja, also allererstes sage ich immer, wenn ich mich vorstelle, ich bin Gärtner, ne? Das habe ich auch gelernt. Und ja, wie stellt man sich das vor? Meine Woche ist aufgrund dessen, dass wir ein relativ großes Büro sind, eben extrem abwechslungsreich. Wir haben pro Jahr an die 50, 60 laufende Projekte. Wir machen relativ viele Wettbewerbe. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir sehr viele Innenstadtwettbewerbe machen mit Architekten, mit Stadtplanern zusammen. Und Gott sei Dank auch sehr viele davon gewinnen oder mit Preisen ausgezeichnet werden. Und dann kommen sie eben von so einem Wettbewerb mit neuen Ideen eben hin zu einem späteren Projekt, wo sie das dann eben realisieren. Und im Endeffekt ist es dann eben so, dass wir zum Schluss eben Bäume pflanzen, Sträucher, Stauden. Das ist ganz schön. Aber wir machen natürlich auch eben viel Urbanität. Also wir legen Radwege an, Fußwege, Stadtplätze, Fußgängerzonen, das gehört ja alles mit dazu. Also wir pflastern häufig mehr, als dass wir pflanzen. Das ist in der Innenstadt eben auch so. Und eine Woche ist bei mir ja wirklich super abwechslungsreich. Ich habe aber auch wirklich ein gutes Team, die mir viele Sachen abnehmen. Und wir haben verschiedene Abteilungen, die ganz unterschiedliche Sachen machen, eben Planung, Objektplanung. Dann gibt es Landschaftsplanung, die machen eben so Eingriffsausgleichsregelungen. Also da wird bilanziert, na, was war vorher da, was ist geplant, ist das besser oder schlechter? Das Ziel ist natürlich, dass es besser wird, grüner wird und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr abwechslungsreicher Beruf und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, das zu studieren, denn wir haben auch, wie alle anderen, Fachkräftemangel, ganz klar.
Das heißt, das ist der Job der Zukunft.
Ja, also ich denke schon, dass die Landschaftsarchitekten in der Wahrnehmung jetzt seit Corona, also wenn man dem Corona überhaupt was Gutes abgewinnen kann, dann ist es, glaube ich, dass unsere Profession, also meine Profession der Landschaftsarchitektur, deutlich mehr wahrgenommen wird. Also das sehen Sie ja in den Städten, wie voll die Stadtplätze sind, die Fußgängerzonen, die Innenstädte, dass alle ins Freie wollen. Und das hat uns natürlich einen enormen Aufschwung gegeben. Und auch im Bürobau, was wir auch viel machen, also wir planen natürlich nicht nur solche öffentlichen Flächen, sondern eben auch sehr viel Wohnungsbau und auch eben Büroflächen, die Umflächen, Innenhöfe an Büros, Dachgärten und so weiter. Und man merkt natürlich den Bedarf oder die Sehnsucht nach Schönheit, nach Grün, das hat extrem zugenommen. Also die Leute halten sich einfach mehr im Freien auf und arbeiten Teile im Freien. Und wir haben es jetzt deutlich einfacher mit Bauherren zu diskutieren, dass wir jetzt nicht nur ganz kleine Bäumchen da reinpflanzen, sondern durchaus stattliche Bäume, weil ja das Grün ein, wie soll man sagen, es ist ein weicher Standortfaktor. Also alle Unternehmen bieten ja mittlerweile dasselbe Auto an, ne? Denselben Schreibtisch, denselben Schreibtischstuhl, dasselbe tolle Büro, alles ist Hochglanz, alles schön. Und dann entscheiden sich die Leute aber, wo sie hingehen, ob Hamburg oder Berlin oder München, eigentlich daran, was ist eben außerhalb und also außerhalb von der Bürowelt oder von der Wohnungswelt. Und da geht es um Spielplätze, um Aufenthaltsqualität, um Parkflächen. Wie viel Grün ist in der Stadt? Wie wohl fühle ich mich da? Und deswegen wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einfach extrem wichtig sein, dass die Innenstädte und die ganzen Städte sich eben individuell qualifizieren und einfach den öffentlichen Raum extrem aufwerten, weil nur mit Einkaufen und tollen Läden ist es in Zukunft nicht mehr getan.
Sie haben gerade aber die Wettbewerbe angesprochen, die ich sehr spannend finde. Da sind ja immer wieder neue dabei und viele haben sie gewonnen, auch für Projekte aus unserem Sendegebiet. Zum Beispiel Q20 im Neckarpark in Stuttgart. Das ist ein Projekt. Was ist das Besondere daran zum Beispiel?
Das ist ein ziemlich aktuelles Projekt. Das Besondere für uns war, das ist der erste Wettbewerb, den ich unter Corona im Lockdown gemacht habe. Also es war auch für unser Büro natürlich oder für alle Büros eigentlich sehr ungewohnt, alles online zu machen, mit den anderen Büros gar nicht sich zu treffen, sondern und im Prinzip nur über den Computer zu kommunizieren. Und das Projekt ist deswegen so interessant, weil wir mitten in der Innenstadt von Stuttgart, also ein kombiniertes Bürogebäude, Hotelgebäude eben entworfen haben mit Architekten zusammen, was so im Prinzip so eine Art Green Canyon hat und in der Mitte eine sehr starke Begrünung hat. Nach außen ist es steinern urban und nach innen drin gibt es solche begrünten Fassaden, die sehr abwechslungsreich begrünt sind, im Gegensatz zu den üblichen, sag ich mal, eher monotonen grünen Bepflanzungen.
Wann geht's los mit dem Bau? In Stuttgart gibt es ja einige Baustellen.
Ja, das, wenn ich das mal wüsste, also weiß ich nicht, vielleicht in 2 Jahren wird es mit Sicherheit losgehen, ja.
Ja, es ist ja so, Architekten nehmen ja generell sehr oft an Wettbewerben teil. Wie stark ist denn da die Konkurrenz? Also steht man nicht ständig unter Druck abzuliefern?
Ja klar, also ich liebe das. Ich meine, das ist, mache ich mein halbes Leben. Ich finde es toll, sich da zu messen, Ideen reinzugeben. Aber natürlich ist der Druck enorm an solchen Wettbewerben. Nehmen teilweise bis zu 100 Planungsbüros teil, die ja alle umsonst arbeiten. Erstmal, es gewinnen ja nur die Preisträger Geld, also die ersten 3 oder 5 Sieger sind im Prinzip dann hinterher, werden entlohnt und das ist auch noch niemals was auskömmlich ist, sondern im Prinzip the winner takes it all. Ne? Also der Gewinner in Deutschland kriegt eben alles, anders wie im europäischen Ausland. Zum Beispiel in Frankreich gibt es enorm viele Startgelder, also dass sie im Prinzip vor Beginn des Wettbewerbs wird jedes Büro im Prinzip mit einem Budget ausgestattet und sie planen dann entspannt. Und derjenige, der es gewinnt, kriegt hinterher einen Auftrag. In Deutschland ist es überwiegend so, dass im Prinzip eben ein Preisgeld ausgelobt wird und der erste Preisträger relativ viel Preisgeld bekommt und dann hinterher auch den Auftrag. Und das ist durchaus anstrengend. Sie müssen immer wieder liefern, aber sonst wäre das Leben ja auch langweilig. Also mir macht das und meinem Team, uns macht es Spaß und dadurch, dass wir auch relativ viele Wettbewerber gewinnen, ist das natürlich auch toll. Ne? Also wenn wir nur jeden verlieren würden, hätte ich auch schon die Lust verloren, klar.
Jetzt hören wir Musik von Alex Meyer. Die Sängerin ist in Stur in Niedersachsen geboren, lebt inzwischen in Mannheim, in der sogenannten Quadratenstadt. Die Innenstadt besteht aus 144 Quadraten. Auch ein sehr interessantes Konzept. Der Song heißt Alle von Alex Meyer. Alex Meyer mit Alle bei SWR 2 Tandem. Landschaftsarchitekt Thomas Fenner heute zu Gast. Wir sprechen unter anderem darüber, wie schwierig es ist, Innenstädte so zu gestalten, dass sich alle darin wohlfühlen. Herr Fenner, haben Sie eigentlich eine Lieblingsinnenstadt in Deutschland?
Oh, das ist eine gute Frage. Nee, glaube ich nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt aus Bürosicht sprechen würde, natürlich die Düsseldorfer Innenstadt, weil wir die gerade neu gemacht haben oder neu machen. Nein, ich kann jeder Innenstadt eigentlich was abgewinnen, groß wie klein. Ich finde es schon auch gut. Da hat jede Stadt, wichtig ist glaube ich immer dieses Individuelle, also dass man sich auch eine gewisse Regionalität behält und so. Nee, kann ich sagen. Nee.
Oder haben Sie dann vielleicht lieber ein gutes internationales Beispiel für eine Stadt, in der Sie die Freiräume dort super finden?
Ja gut, da gibt es viele. Ne? Sie haben New York genannt, Paris ist eine ganz wunderbare Stadt. Aber ich würde auch mal so eine Stadt nennen wie Le Havre. Ich bin relativ sehr stark interessiert in Frankreich unterwegs, mag das sehr gerne da. Aber Le Havre ist zum Beispiel eine Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg komplett zerbombt war und komplett wieder neu aufgebaut worden ist. Und da sind auch wunderbare Stadtstrukturen entstanden, die natürlich keine historische Substanz mehr haben, aber da sind gut proportionierte Räume. Also das würde ich mal so als Reisetipp vielleicht empfehlen. Fahren Sie mal nach Le Havre, Sie werden ihr blaues Wunder erleben da.
Was ich von Paris sagen kann, ist, dass viele Menschen ja immer mit der überfüllten Stadt nicht zufrieden sind. Sie sagen ständig, es ist sehr, sehr laut und voll und vielleicht sogar dreckig. Warum dieser komische Eindruck?
Ja, der ist ja richtig. Wir haben ja nach wie vor das Problem, dass wir in der europäischen Stadt einfach eine sehr heterogene, gemischte Lage haben. Wir haben relativ viele Touristen auch. Und die Städte sind natürlich auch überfüllt, weil wir natürlich auch andere Stadtstrukturen haben. Die sind einfach teilweise noch mittelalterlich geprägt oder auch durch den Barock. Und wir haben einfach Straßengrundrisse, die diese enormen Massen eben in der Innenstadt, in der Kernstadt auch nicht eben aufnehmen können. Und wir sind natürlich auch so erzogen, dass wir alles irgendwie auf den Boden werfen, Kaugummis, Zigaretten und so weiter. Wenn Sie mal in Japan sind, übrigens auch eine sehr schöne Stadt, Tokio, dann werden Sie zum Beispiel, können Sie vom Boden essen. In Japan in ganz Tokio gibt es keine Mülleimer im öffentlichen Raum. Die Japaner, die nehmen ihren Müll mit nach Hause. Und dort wird da dann sortenrein auch noch getrennt. Also das ist faszinierend. Sie können da in einem Park auf eine öffentliche Toilette gehen und das ist etwas, was hier einerseits fasziniert, dieses auch durchaus dreckige, dass es riecht und dass es laut ist, so ein bisschen wie in den asiatischen Städten auch, so Bangkok oder Kuala Lumpur. Das haben wir hier natürlich auch nicht so extrem, aber dieses Multikulti, das ist etwas, was den europäischen Stadtraum ausmacht, den ich auch sehr liebe.
Ne? In vielen deutschen Städten haben wir ja ein anderes Problem gerade, Autoverkehr. In vielen Innenstädten hat man ja den Eindruck, Autoverkehr geht definitiv vor. Wie sehen Sie das?
Da gebe ich Ihnen absolut recht. Also wir reden seit 20 Jahren über diese Verkehrswende. In jeder Talkshow wird das Thema Autoverkehr angesprochen, Reduzierung, die Diskussion mit dem CO2-Fußabdruck und reduzieren und so, sind wir ja dabei. Aber das, was Sie draußen sehen, ist im Prinzip Planung seit der autogerechten Stadt, also nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wiederaufbau, haben wir halt sehr breite Straßen gebaut. Und natürlich war die Wahrnehmung in den 50er und 60er Jahren durch die Entdeckung des Autos für die breite Masse, Stichwort Käfer, Volkskäfer, natürlich eine andere. Da war man ja stolz, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Ne? Mein Opa hat auch sein Auto geputzt und dann ist man am Wochenende irgendwo hingefahren, hat einen Kaffee getrunken, ein Stück Torte gegessen und dann hat man ja geguckt, dass das Auto unter keinem Baum steht und ja nicht schmutzig wird. Da war das Auto halt irgendwie gesellschaftsfähig. Heute ist es irgendwie eher gehasst wie geliebt, würde ich mal sagen, von vielen als notwendiges Übel betrachtet. Aber wir haben dem Autoverkehr einfach super viel Raum gegeben und wir planen heute, oder das, was wir draußen sehen, ist im Prinzip ja die Tatsache von fast 60 Jahren autogerechte Stadt, das heißt, und wir haben einfach nur einen beschränkten Raum. Die Straße ist ja nicht breiter geworden seit dem Barock. Ja? Da sind die Stadtgrundrisse eigentlich festgesetzt worden im europäischen Stadtraum. Und wenn wir aus zwei Fahrspuren plötzlich vier machen, dann geht das zulasten der Fußgänger und erst zu Recht zulasten der Radfahrer. Das heißt, die teilen sich die Restfläche und wenn wir dann links und rechts noch zwei Parkplatz reinmachen, dann hat der Autoverkehr mindestens zwei Drittel des gesamten öffentlichen Raums komplett penetriert, kann man ja sagen. Und die Parkplätze, das sind einfach stehende Leichen, hätte ich mal gesagt. 23 Stunden am Tag, es gibt ja da viele wissenschaftliche Untersuchungen darüber, steht dieses Auto da doof rum und macht gar nichts. Und ich habe eigentlich keine Lust, mir diese Städte noch länger mit diesen wahnsinnigen Autoparaden entlang der Straßen eben anzugucken. Da gibt es Quartiersgaragen oder Tiefgaragen, die stehen ja häufig sogar in der Innenstadt eher leer, ne? Weil da kostet es mehr Geld und die Leute sind bequem. Und wenn sie in einem Straßenraum 100 Parkplätze anbieten, sind 100 Parkplätze besetzt. Bieten Sie nur 50 an, sind 50 besetzt. Machen Sie aber 200, sind 200 voll. Also Sie können gar nicht genug Parkplätze machen. Je mehr Parkplätze Sie anbieten, desto eher werden die Leute weiterhin mit dem Auto fahren.
Andererseits, wenn man sich andere europäische Städte anguckt, wie zum Beispiel Rotterdam oder Groningen, da gibt es ja zumindest autofreie Stadtkerne. Warum funktioniert das da?
Ja, weil die rigoroser sind. Also die kenne ich natürlich auch. Die sind auch super. Da fahren dann die Poller hoch, da können dann nur noch die Anwohner rein und der Tourist, die Touristin, die müssen einfach vor der Stadt in großen Parkhäusern parken und man geht dann eben autofrei in diese Innenstadt hinein. Es funktioniert. Man muss das nur wollen. Wir brauchen das Auto in den Innenstädten nicht. Wir haben alle einen relativ guten ÖPNV, der kann natürlich noch viel, viel besser werden. Wir brauchen das nicht. Und es gibt ja andere Städte, die uns das auch vormacht. Paris zum Beispiel macht einen kompletten Stadtumbau die nächsten Jahrzehnte. Die wollen über 400.000 neue Bäume pflanzen. Und die Champs-Élysées, die momentan geprägt ist durch, ich glaube, 8 oder 10 Fahrspuren, das, wenn Sie sich das vorstellen, das ist ja die Prachtstraße in Paris, wird zurückgebaut auf 2 Fahrspuren. Das müssen Sie sich mal vorstellen, die Prachtstraße. Und der Restraum, der dann da ist, also die im Prinzip 6, 7, 8 Fahrspuren, die nicht mehr gebraucht werden, wird durch wahrscheinlich einen Wettbewerb und durch verschiedene Studien dann eben dem Fußgänger, der Fußgängerin, dem Radfahrer und so weiter, den Kindern als Spielfläche, als multifunktionale Aufenthaltsfläche, Sportflächen zugeführt. Da sind wir doch mal alle gespannt. Und das machen uns ja andere europäische Städte vor. Dänemark, Kopenhagen, die haben die ganzen parkenden Autos in der Innenstadt teilweise rausgeschmissen, haben neue Radwege darauf angelegt. Ne? Und sie merken einfach, dass der Stadtraum dadurch ein ganz anderer wird, weil dieses Blech da nicht mehr rumsteht.
Aber wie ist es denn bei uns gerade in Deutschland? Ändert sich nicht langsam auch was, auch durch die Pandemie, weil wir ja deutlich mehr rausgehen wollten? Dadurch sind einige Parkplätze auch weggefallen, weil die Außengastro sich etwas ausgebreitet hat, auch auf den Parkplätzen. Gehen wir da so langsam hin Richtung Paris, Richtung diese autogerechte Städte?
Der nicht mehr autogerechten
Städte,
ja.
Der nicht autogerechten Städte?
Der fußgängergerechten Städte. Ja, genau. Da müssen wir wieder hinkommen. Diese Außengastronomien in Parkbuchten, die sind super angenommen. Es gab erst einen Riesenaufschrei, dass wir jetzt alle nicht mehr wissen, wohin mit den Autos. Aber jetzt haben wir irgendwie, die Autofahrer haben sich damit arrangiert. Da stehen halt irgendwie jetzt 3 Autos mehr in der Garage. Warum nicht? Also wir müssen das auch machen. Wir müssen das auch viel massiver angehen. Und die Leute müssen einfach mehr Mut haben. Mut zur Schönheit in der Stadt. Und das Auto gehört eben nicht dazu. Lassen Sie uns diese parkenden Autos rausnehmen. Machen Sie aus 4 Spuren, 2 Spuren, da werden Ihnen natürlich die manche Verkehrsplaner der Verwaltung sagen, das geht nicht und so weiter. Aber es ging ja früher
auch. Das heißt,
auch.
Sie haben auch sehr viel Stress in Ihrem Job mit
diskutieren
rund um Baugenehmigungen und so weiter.
Ja, Sie müssen immer das Thema Parken in Deutschland auf Platz 1, also nach wie vor, was wünschen sich die Menschen? Es gibt verschiedene Umfragen. In vielen Umfragen ist es so, dass sich europaweit die Leute deutlich mehr Grün wünschen auf Platz 1. In Deutschland war es bisher immer noch mehr Parkplätze.
Sie haben ja zu Anfang schon gesagt, wenn Sie sich vorstellen, sagen Sie, Sie sind Gärtner. Sie haben ja auch eine Ausbildung zum Zierpflanzenpfleger gemacht.
So, Zierpflanzengärtner, da muss ich drauf bestehen.
Zierpflanzengärtner, was ist denn der Unterschied?
Ja, wir pflegen die Pflanzen, aber der Ausbildungsberuf ist der Beruf des Gärtners und das ist etwas, wo man durchaus Wert legen kann. Also ich habe noch eine richtige Lehre gemacht, ja.
Woher kommt denn ursprünglich Ihr Pflanzeninteresse?
Ja, mein Großvater war Friedhofsgärtner. Und ich glaube, da kommt das ein bisschen her. Mein anderer Opa hatte einen großen Garten und hat immer Rosen gezüchtet oder Rosen gepflegt. Und ich glaube, so ein bisschen kommt das auch daher, der grüne Daumen wird zumindest so in der Familie erzählt. Ja.
Ist Ihr Zuhause denn auch grün? Also wie kann ich mir das vorstellen? Überall Aloe Vera Pflanzen, Blumensträuße in der Vase, Sukkulenten im Badezimmer?
Nein, mein Zuhause ist komplett pflanzenfrei bis auf 3 glückliche Kakteen bei mir im Badezimmer.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, das sagen viele, aber ich habe zu viele Pflanzen in meinem Leben großgezogen und man muss sie pflegen und ich bin nicht so viel da. Und von daher gesehen gucke ich, dass die Städte grün werden und dass wir schöne grüne Projekte machen und mein Büroumfeld ist ganz grün, also ich vermisse es nicht, weil wir hier ein großes Büro haben mit einem fantastischen schönen Garten mit Wasser und Staudenflächen und Bäumen und Obstbäumen und Bienenvölkern und so weiter. Und deswegen vermisse ich das bei mir nicht. Ich habe aber meine Dächer alle begrünt. Ich habe ja ein Haus, ein Nachkriegshaus von 1957 und habe die Dachflächen begrünt und habe einen Innenhof bepflanzt und so weiter. Aber in meinem Haus werden Sie ganz wenig Grünpflanzen erleben.
Womit begrünen Sie denn am liebsten?
Das ist situationsabhängig. Also ich habe wie jeder Landschaftsarchitekt natürlich ein paar schöne Bäume, die wir sehr gerne mögen. Ahorner zum Beispiel, die eine fantastische Herbstfärbung haben. Aber auch Kirschen oder Trompetenbäume oder Schnurbäume. Das sind alles Baumarten, die eine tolle Herbstfärbung haben, die aber auch eine tolle Blüte haben, sodass sie ganzjährig einfach dieses Erlebnis von Jahreszeiten haben. Also die Zeiten von Cotoneaster Ruder von Bambus sind, glaube ich, in Europa vorbei.
Jetzt schauen wir uns doch einmal kurz dieses Grüne an. Was ist denn das Gute daran? Es gibt ja auch sogar Studien dazu, dass Patienten schneller genesen, wenn sie vom Krankenhauszimmer aus ins Grüne zum Beispiel sehen können. Aber was ist denn da noch dran?
Ja, das stimmt. Da zitieren Sie eine Studie aus Amerika, die haben Gallenblasenpatienten untersucht in den 80ern. Und es ist in der Tat so, dass diejenigen, die aus Grüne rausgeguckt haben, schneller gesund wurden, schneller aus dem Krankenhaus entlassen worden sind, als die in einem auf einen grauen Innenhof geguckt haben. Das Besondere ist, glaube ich, einfach diese Schönheit, das Empfinden, das Empathische. Jeder reagiert ja auf Grün. Wir fahren alle ins Grüne in Urlaub, natürlich neben den Städtereisen, aber eigentlich wollen wir ja alle neben anderen Kulturen das Grün erleben, die Landschaften, ja, die Gerüche, die Geräusche. Es ist ja nicht nur, dass wir uns das angucken, sondern und deswegen ist so ein Foto auch immer nur bedingt aussagekräftig. Ne? Pflanzen riechen, die duften, die machen Geräusche, die beruhigen uns. Und es ist einfach so, dass ich glaube, diese Sehnsucht nach dem Grün ausgeprägt ist und auch in verschiedenen Weltreligionen ja auch verankert ist. Also wir reden ja alle drei große Weltreligionen reden ja vom Paradies und vom Garten Eden. Und das ist schon etwas, was glaube ich, tief in uns verankert ist, verwurzelt.
Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben hat aber in einem seiner Bücher wohl großes Mitleid mit den Bäumen in der Innenstadt zum Beispiel oder am Straßenrand. Denen ginge es schlecht. Sie seien wie arme Straßenkinder. Hat er recht?
Ja, er hat recht. Wir sind aber mittlerweile ja auch weiter. Wir pflanzen heute Bäume oder das Ziel ist eigentlich, dass wir Bäume viel größeren Volumen geben für den Wurzelraum. Sie können sich vorstellen, dass in den 50er, 60er Jahren, da wurde einfach ein Loch gemacht, 2x2 Meter, ein bisschen Boden reingeschmissen, Baum reingepflanzt, fertig. Dass der nicht 200-300 Jahre alt wird, das ist einfach in der Natur der Dinge. Das ist wie in einem Balkonpflanze auch. Das Substratvolumen definiert auch hinterher die Größe dessen, was Sie da rausbekommen oder wie viel Sie da ernten können, wie viele Blätter daran sind. Aber da sind eigentlich weltweit eigentlich alle daran bestrebt, dieses Baumvolumen, dieses Wurzelvolumen größer zu machen. Und wir versuchen natürlich heute auch Bäume zu verwenden, die dem Klima angepasster sind, die mit diesen sommerlichen Spitzentemperaturen besser umgehen können, aber gleichzeitig im Winter auch noch den Frost aushalten können. Das ist eine Gratwanderung und da sind eben verschiedene europäische Baumarten am Ende. Also eine Kastanie werden sie in deutschen Innenstädten die nächsten 200-300 Jahre wahrscheinlich nicht mehr erleben können.
Und wie ist das realistisch gesehen? Geht das überhaupt? Eine saubere grüne Stadt oder ist das einfach nur ein Wunschtraum vieler großstädtischer Millennials, die kein eigenes Auto mehr besitzen und ja, sich dann einfach gemütlich machen mit ihrem Sojamilchlatte in Coworking Spaces?
Nein, wir können das. Wir müssen das nur wollen. Und wir müssen uns aber dann auch von Sachen verabschieden. Zum Beispiel vom parkenden Auto in der Straße oder von, anstatt 100 Parkplätze machen wir nur noch 50 und die anderen 50 nutzen wir für mehr Baumstandorte, für größere Pflanzflächen. Dann wird das auch grüner. Wir können über Fassadenbegrünung nachdenken. Ein großes Potenzial sind die Dachflächen. Fast 50% oder 50% der Dachflächen in einer Stadt sind Flachdächer, die können eigentlich alle begrünt werden und es kostet nicht viel Geld, spart Abwassergebühren und macht natürlich auch eine Stadt lebenswerter, weil es einfach diese Temperaturen senkt über diese Verdunstungskälte, die da eben entsteht. Wir speichern das Regenwasser, all das kostet nicht viel Geld, aber es bringt enorm viel für die Biodiversität.
Sie sagen ja auch die ganze Zeit, ja, wir müssen es einfach nur wollen. Aber wer muss das ganz besonders wollen, dass das auch realisiert wird, all unsere Wünsche?
Die Demokratie, die ist aber leider ein bisschen hinderlich. Ich bin ja ein Verfechter der gepflegten Monarchie mittlerweile. Sie brauchen halt irgendwie jemanden, einen kleinen König oder eine kleine Königin, die sagt, wir wollen das, so wollen sie das. Also wir haben die besten Projekte, die wir gemacht haben, haben wir tolle Dezernenten oder Dezernentinnen gehabt, die einfach gesagt haben, wir vertrauen dem Landschaftsarchitekten, diesem Büro, die haben das gewonnen und lassen sie die machen. Und es ist hinterher auch so, man muss einfach auch ein bisschen den Leuten vertrauen. Ein Architekt, Architektin, Landschaftsarchitekt, Landschaftsarchitektin, die können halt ja ein bisschen, die wissen ja, was sie machen und sie haben eine Vorstellungskraft und man muss ein bisschen Vertrauen haben und nicht immer sagen, das geht nicht, das will ich nicht. Also ich liebe die Demokratie und das ist auch wichtig, dass wir die Bevölkerung mitnehmen, dass wir versuchen, möglichst die Interessen und Wünsche auch in dieses Projekt reinzutragen. Das fängt ja bei den Wettbewerben schon an, dass man im Prinzip vorher schon sich mit der Bevölkerung eben auseinandersetzt, mit denen spricht und so weiter. Das ist ja meistens mehrstufige Verfahren. Das wird alles eingearbeitet. Aber hinterher brauchen Sie irgendjemand, der sagt, jawohl, so machen wir das. Da ist es schwierig, wenn Sie dann noch in 3 politischen Gremien in 18 Bezirksvertretungen müssen und dann noch irgendwie noch 3 Wutbürger haben, die gegen alles sind und die nur das Auto, der Parkplatz vor meiner Tür und sonst geht mein Laden hops.
Ich höre ein wenig Frust.
Nein, das ist nur, nee, das macht einfach Spaß. Aber man ist natürlich hier und da auch schon müde, weil man kennt ja die ganzen Prozesse auch schon. Aber nein, ich bin nicht müde, sondern wir müssen da alle dran arbeiten. Und wir sehen ja auch, was für Auswirkungen das hat. Wir haben mittlerweile Temperaturen in der Stadt von über 40 Grad und wir können das mit Grün deutlich reduzieren. Das ist so, das ist wissenschaftlich erwiesen. Grüne Städte sind deutlich kühler im Sommer.
Kurz vor 2, wir schauen vorbei bei der WG-Party von Bekannten, von Freunden, von den Nachbarn, von Sebastian. In jedem Zimmer wilde Tänzer, einer schläft hier auf dem Boden. Irgendwie wird alles lauter, weißt du nochmal, wer hier wohnt? Voller Kram, die kleine Küche, überall sind leere Flaschen und wir sehen das Morgenrot am Horizont.
SWR 2 Tandem, Marion und Sobu Band mit die Badewanne voller Bier. Wie wollen wir in Zukunft leben? Stadt, Land, Wandel, das ist die Themenwoche in der ARD. Und passend dazu haben wir heute bei SWR 2 Tandem Thomas Fenner zu Gast, Landschaftsarchitekt. Herr Fenner, wenn ich an die Stadt der Zukunft denke, denke ich aber nicht nur an die grünen Dächer, über die wir gerade gesprochen haben, sondern das alles irgendwie gleich aussieht. Also so ähnlich kühle Bauten, sehr monoton. Ist das mein Eindruck oder sind neue Städte oft lieblos gestaltet?
Na, lieblos würde ich nicht sagen, aber durch diese Internationalität und durch dieses wahnsinnige Vernetzen planen ja deutsche Büros in China und Amerikaner in Saudi-Arabien und so weiter. Es ist halt irgendwo natürlich in der Architektursprache ein gewisses Einerlei über die ganze Welt. Also Sie können Innenstädte häufig gar nicht mehr unterscheiden. Ist das jetzt die Innenstadt, die Silhouette von Dubai oder ist das die von New York oder von Sydney oder von Bangkok oder von Kuala Lumpur? Also das gleicht sich leider an. Also man verliert ein bisschen diese lokale Identität, die ich ganz, ganz wichtig empfinde, damit eben nicht alles gleich ausschaut.
Charakter der Stadt.
Der Charakter der Stadt, ja. Und das ist halt wirklich von Kontinent zu Kontinent eben unterschiedlich. Und das ist eben auch ein bisschen traurig, dass das natürlich in dieser ganzen vernetzten Welt so ein bisschen ja verschwindet. Das ist schade, denn das ist ja das, warum wir auch reisen und uns andere Länder angucken, andere Kulturen, andere Städte, ja.
Jetzt nochmal kurz zu Ihren Projekten. Gibt es denn irgendein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind?
Das werde ich häufig gefragt, kann ich gar nicht beantworten. Ich habe so ein paar Projekte, die sind natürlich toll oder für mich toll. Also wenn Sie zum Beispiel in der Stadt, in der ich jetzt seit 32 Jahren lebe, Düsseldorf, wenn Sie da 11 Hektar Innenstadtfläche, das ist relativ viel und wir haben das auch sehr viel Geld ausgegeben. Wenn Sie die neu machen, kann man, glaube ich, stolz sein. Das ist etwas, ist ein total tolles Gefühl, aber ich habe auch, ich sag mal so, unterschiedliche Projekte wie den Elefantenpark im Kölner Zoo. Da gehe ich auch immer gerne hin, das ist auch schön.
Ach, Sie gucken sich das aber auch gerne dann an, wenn Sie vor Ort sind und sagen, sind ein bisschen stolz drauf, wenn Sie dran vorbeigehen.
Nee, ich gehe eigentlich gar nicht gerne zu meinen Projekten, weil man immer guckt, oh, hier ist eine Ecke abgebrochen, da ist irgendwie steht Unkraut und so weiter. Nee, das ist etwas, was mir persönlich schwerfällt. Aber natürlich ist man in gewisser Art und Weise da sehr stolz drauf und auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Büros. Das ist ja auch eine Teamarbeit, das bin ja nicht ich, das ist ja unser Büro.
Sie unterrichten ja als Honorarprofessor an der Hochschule Düsseldorf und zwar keine Landschaftsarchitekten, sondern ganz allgemein Architekten. Was wollen Sie ihnen denn ganz besonders vermitteln, den Studierenden?
Naja, die Schönheit der Landschaft, der Landschaftsarchitektur, ein Verständnis dafür, dass es eben nicht nur die Fassade wichtig ist oder wie das Haus steht. Die Fassade reißen sie in 20 Jahren wieder ab, so schlimm ist das ja mittlerweile, oder 30 Jahren. Wichtig ist, glaube ich, die Gebäudestellung und da hat der Freiraumplaner, der Landschaftsarchitekt eben auch ein gutes Händchen dafür, wie Räume gut proportioniert werden können in der Stadt. Und das ist das, was uns ja über Jahrhunderte prägt, also den Raum, den wir jetzt bei zum Beispiel in neuen Wohngebieten oder neuen Innenstädten oder in der Randlage. Wir entscheiden ja für viele Generationen, wie der Stadtraum genutzt wird. Mache ich den breiter, mache ich den schmaler? Und ich versuche den Architekten beizubringen, dass sie sich eben auch mit dem Außenraum in Verbindung mit einem Landschaftsarchitekturbüro oder mit einem Verkehrsplanungsbüro auseinandersetzen, dass man als Team da weiterkommt. Und dass man eben auch bestimmte Spielregeln einhalten muss und dass man aber auch die Chancen von Grün eben wahrnehmen kann. Und das erfreut sich bei uns an der Hochschule durchaus großer Beliebtheit. Also die Vorlesungen von mir sind immer sehr, sehr gut besucht und da nehmen, glaube ich, viele was für ihren Beruf später auch mit.
Und jetzt nochmal letzte Frage zu Ihnen persönlich. Was treibt Sie denn in Ihrem Job an, immer weiterzumachen?
Ja, das Motto, das muss man sportlich sehen. Also Routine ist für mich Langeweile. Also wenn ich den Wettbewerb gewonnen habe, begleite die Projekte auch immer noch ein bisschen. Das kann aber mein Team viel, viel besser. Und dann freue ich mich eigentlich schon wieder auf das nächste Projekt. Ja, das ist einfach so.
Wettkampfgeist.
Ja, man sitzt so wie so ein Hamster, ne? Läuft man im Rad und läuft und läuft und läuft und man hofft, dass man nicht rausfliegt. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also es macht Spaß, diese Abwechslung und da braucht man sich nicht motivieren. Also wenn man mal irgendwie einen Baum gepflanzt hat, ist das ein tolles Gefühl. Und wenn er dann wächst und so, nee, das ist schön. Da freue ich mich sehr drüber.
Landschaftsarchitekt Thomas Fenner, herzlichen Dank Ihnen, dass Sie heute Gast waren hier bei SWR 2 Tandem.
Ja, vielen Dank auch. Und ich möchte auch ein Kompliment für die Musikauswahl aussprechen. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank.
Die Musik hat übrigens Tristan Reiling ausgesucht, da haben wir schon den Namen. Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. In der Technik war Heike Reinhardt. Ich bin Viktoria Merkulova, bis zum nächsten Mal.